In einer Notlage erkennt man die wahre Größe eines Menschen und seine Lässigkeit. Es ist August 1931, mitten in der kirgisischen Steppe. Nein, über der kirgisischen Steppe. Mehrere hundert Meter. Irgendetwas stimmt nicht mit Marga von Etzdorfs Flugzeug. Der Motor beginnt gefährlich zu glühen. Kein Flugplatz in Sichtweite, keine Landebahn. Sie hat keinen Funk in ihrer Maschine, kann niemanden nach einer Landemöglichkeit fragen, geschweige denn zu Hilfe holen. Sie ist ganz allein. Gerade mal 24 Jahre alt und auf dem Weg nach Japan als allererste Pilotin überhaupt. Marga von Etzdorf ist oft die Erste, die etwas wagt. Am Ende wird sie sogar ihr Leben aufs Spiel setzen für den Traum vom Fliegen. Doch nun muss sie in der kirgisischen Steppe erstmal dringend notlanden. Die einzig mögliche Piste, der extrem holprige Boden. Bei einer Bruchlandung wäre es nicht nur mit ihrem Rekordversuch vorbei. Wie sollte sie dann jemals lebend wieder zurück nach Deutschland kommen? Sie bleibt gelassen. Landet ihr kleines Flugzeug ruckelnd, aber sicher. Nur ein paar Lehmhütten sind in der Nähe und natürlich kein Mechaniker. Sie repariert den Motor eben alleine. Staunende Kirgisen, alle in Felle gehüllt, bilden einen Kreis um sie. So erzählt sie es später einem Reporter.
Hatten Sie denn keine Angst, dass Sie sich mit ihnen nicht verständigen könnten?
Nein, sprechen konnten wir nicht zusammen. Aber wir konnten uns mit der internationalen Sprache, mit der Zeichensprache doch ganz gut verständlich machen, soweit das nötig war. Und als ich endlich den Propeller in Gang hatte, da erschien auf dem Platz noch eine wilde Pferdeherde mit einem Hirten, die ich auch erst noch vertreiben musste, bis ich dann endlich starten konnte.
Das ist die Radiodoku mit der Reihe Abenteurerinnen. 5 Geschichten von tollkühnen Frauen. Folge 4. Die Flugpionierin Marga von Etzdorf. Marga von Etzdorfs außergewöhnliches Leben befindet sich heute in 5 Schachteln und 4 Mappen. Das hört sich mickrig an. Doch in ihrem Nachlass, der hier im Archiv des Deutschen Museums in München aufbewahrt ist, verbirgt sich so viel Mut und Tragik, dass man wie bei einem großen Roman gar nicht mehr aufhören kann, darin zu lesen.
Nein, Kapschübi, ich glaub es nicht.
Das ist Isolde Wördehoff.
Das ist eine wunderschöne Aufnahme.
Sie sieht gerade zum ersten Mal den Nachlass von Marga von Etzdorf. Isolde Wördehoff ist selbst begeisterte Segelfliegerin, auch noch mit 76 Jahren. Sie hat es als erste Frau in den Vorstand des Deutschen Aeroclubs geschafft und war 4 Jahre lang Präsidentin des Luftsportverbands Bayern.
Sowas finde ich einfach schön. Da ist sie gerade am Aussteigen und die Haare so verwurstelt. Und das sind authentische Aufnahmen, das ist die Marga. So, ich kannte diese Aufnahmen bisher nicht.
Isolde Wördehoff hat sich ihr Leben lang für Frauen im Luftsport eingesetzt. Und hat sich auch viel mit den Pionierinnen, wie Marga von Etzdorf, beschäftigt. Und doch ahnt sie noch nicht, was sie in diesem Nachlass alles entdecken wird. Gerade blättert sie in einem Fotoalbum, das Marga von Etzdorfs ersten Alleinflug auf einen anderen Kontinent dokumentiert.
Ja, da läuft es mir kalt über den Rücken runter. Auf diesem Foto sieht man den Propeller, wie er sich bereits dreht.
Im Dezember 1930 erreicht Marga die Kanarischen Inseln. Der Flug wird eine Weltsensation.
Sie sitzt in der Maschine und ringsrum stehen die Leute noch. Die stehen noch vor der Fläche. Jeder Flugblattchef, dem würden die Haare zu Berge steigen, wenn jetzt sowas gemacht werden würde. Aber das war Aufbruchsstimmung. Da hat jemand etwas Neues geleistet, was es bis dahin noch nicht gegeben hat. Und da wurden alle Vorsichtsmaßnahmen außer Acht gelassen.
8000 Kilometer hat sie dahinter sich. Man sieht eine zierliche Frau, Kurzhaarschnitt, meist streng nach hinten gekämmt. Nur manchmal, in euphorischen Momenten, verstrubbelt. Ihr Gesicht ist kantig und doch hübsch, auch wenn es meist von der Sonne verbrannt ist. Denn in ihrer offenen Maschine ist sie den Naturgewalten direkt ausgesetzt.
Ich bin vor mehr als 30 Jahren in einem kleinen Motorsegler auch die Strecke geflogen, über die Pyrenäen, über Barcelona.
Das war damals die erste Teilstrecke auf Margas Flug auf die Kanarischen Inseln.
Die Strecke ist eigentlich unlandbar und man weiß, das Flugzeug muss fliegen. Ich kann nicht anders. Wie ein Rennpferd muss das einfach funktionieren. Und zu dieser Zeit, in den Anfang der 1930er Jahre, da war das eine Leistung, die ich heute noch bewundere.
Es ist der perfekte Flug, zumindest am Anfang. Doch zurück fliegt Marga von Etzdorf eine andere Route, über Sizilien. Sie ist bereits kurz vor der Küste, doch dann gerät sie noch über dem offenen Meer in ein Gewitter. Sturmböen, strömender Regen, Blitze, 4 Stunden lang. Sie schafft es nach Sizilien. Notlandung auf einer Wiese. Als die Gefahr längst vorbei ist, beim Start am nächsten Tag, das Unglück. Weil der Boden vom Regen aufgeweicht ist, kann sie nicht schnell genug beschleunigen und streift mit den Rädern eine Mauer. Es ist kein schlimmer Unfall, aber ihr Flugzeug muss mit dem Zug zurück nach Deutschland zur Reparatur gebracht werden.
Es hat ihren Stolz getroffen. Sie war eine sensible Frau, sie war überhaupt nicht so veranlagt, dass er sagt, ach, das war halt jetzt mal so. Sie hat immer wieder in ihren Aussagen reflektiert, was hätte sie besser machen können. Da hat sie schon dran zu knabbern gehabt.
Marga von Etzdorf ist tough, strebt nach Anerkennung. Aber sie ist gleichzeitig auch introvertiert. Keine, die eine große Show abzieht. Den frühen tragischen Tod ihrer Eltern beispielsweise, den andere zum Kindheitstrauma stilisiert hätten, erwähnt sie ihr Leben lang öffentlich nur mit einem Satz. 4 Jahre ist sie, als die Eltern sterben, und wächst von da an bei ihren Großeltern auf. Eine preußische Adelsfamilie. Zum Fliegen kommt sie durch einen Zufall. Ein Bekannter hatte einen Rundflug gewonnen, aber keine Lust darauf. Marga, damals 19, bittet ihn schüchtern, ihr den Gutschein zu schenken. Sie ist aufgeregt. Doch kaum sitzt sie im Flugzeug, fällt jede Nervosität von ihr ab. An diesem Tag hat es mich richtig gepackt, um mich nie wieder loszulassen, schreibt sie. Dieses Gefühl der unendlichen, der dreidimensionalen Freiheit, die einem nur das Fliegen geben kann. 1927 macht sie als zweite deutsche Frau nach dem Krieg einen Motorflugschein. Und bereits ein Jahr später wird sie die erste Co-Pilotin bei der Lufthansa. Doch ihr Traum ist es, die Welt zu erkunden, auf eigene Faust. 1930 kauft sie sich ein Flugzeug, eine Junkers A50 Junior. Sie verbraucht dafür ihr gesamtes Vermögen, den Rest legen die Großeltern drauf. Knallgelb lässt sie es spritzen und gibt ihm den Namen Kiek in die Welt. Ein Jahr später ihr erster Alleinflug auf die Kanaren. Marga ist Einzelkämpferin. Bis auf ihre Großeltern hat sie keine Förderer, muss hart um Sponsoren kämpfen. Sie hat Freunde, das schon. Aber soweit man weiß, keine engen Freundschaften. Dafür fehlt einfach die Zeit. Zu anderen Pilotinnen hat sie Kontakt. Man kennt sich natürlich, tauscht sich aus, respektiert sich. Aber erfolgreiche Fliegerinnen, wie Elli Beinhorn, sind für Marga nicht nur gute Bekannte, sondern vor allem auch Konkurrentinnen. Jede Fliegerin will die Beste sein. Bereits ein Jahr nach ihrem Kanarenflug versucht Marga den nächsten Rekordversuch. Sie will als erste Frau nach Tokio fliegen. In 12 Tagen. 1000 Kilometer täglich. Es gibt kein Radar. Navigiert wird damals nur mit Kompass und Landkarten und die sind oft ungenau. Auch die Wetterprognosen sind wenig verlässlich. Ein halbes Jahr vor ihr hatte die berühmte britische Pilotin Amy Johnson versucht, alleine nach Tokio zu fliegen. Von London aus. Sie kommt gerade mal bis nach Warschau. Bruchlandung. Fast gleichzeitig mit Marga von Etzdorf startet Amy Johnson im Sommer 1932 einen erneuten Versuch. Doch dieses Mal hat sie sicherheitshalber ihren Fluglehrer mit an Bord. Marga wagt es ganz alleine. 3, 4, 5 Stunden Schlaf? Mehr Zeit bleibt ihr auf dem Flug nie. Jeden Abend muss sie die Maschine durchchecken. Manchmal auch reparieren, damit sie vor Sonnenaufgang wieder startklar ist. Sie ist zeitweise so müde, schreibt sie in ihrem Tagebuch, dass sie beim Fliegen doppelt sieht, Feldwege mit Gleisen verwechselt. Und die Rückenschmerzen werden von Stunde zu Stunde unerträglicher.
Die Konzentration beeindruckt mich eigentlich am allermeisten. 10 Stunden nur zu fliegen, den Böen auszuweichen, auf Kurs zu bleiben.
Diesen Flug findet Isolde Wördehoff immer noch atemberaubend mutig. Wie schafft man es, sich so lange zu konzentrieren?
Was sie gemacht hat, kenne ich nur aus der Literatur, dass sie wohl gesungen hat und Gedichte gelesen hat.
Sie fliegt durch dichten Nebel und über nicht enden wollende Wälder. Ein Baum nach dem anderen, stundenlang. Kein einziger Orientierungspunkt. Dann wieder über 2000 Meter hohe Bergrücken, bei Eiseskälte. Es ist Extremsport, geistig und körperlich. Was die Flüge damals noch schwieriger macht, sind die kleinen Tanks der Flugzeuge. Jede Kursabweichung kann das Ende bedeuten. Mehrmals am Tag muss Marga rechtzeitig einen Flugplatz anfliegen, um aufzutanken. Das bedeutet etwa 3 Starts und Landungen täglich. Jedes Mal das Risiko, dass etwas schief geht. Am 29. August 1931 hat sie es geschafft. Landung in Tokio. Die japanische und chinesische Presse berichtet über eine wahre Völkerwanderung zum Flugplatz, zur kühnen deutschen Fliegerin. Fotos zeigen sie umringt von Japanern mit einem riesigen Blumenstrauß in der Hand.
Für Marga von Etzdorf, Stopp, herzlichste Glückwünsche zum unvergleichlich schneidigen Fluge. Glück ab, hocherfreut, herzlichen Glückwunsch. Die ganzen Telegramme, die ihr geschickt worden sind.
Für den deutschen Staat ist sie keine Abenteurerin, sondern Botschafterin. Gerade nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Sie steht unter strenger Beobachtung durch das Auswärtige Amt, hat einen eng getakteten Terminplan. 6 Wochen bleibt sie in Japan. Es ist mehr als nur das Absolvieren von Pflichtterminen, es ist auch Urlaub.
Schauen Sie sich das Bild an. Mein Gott, was war die glücklich.
Ihr Notizbuch ist voller Einträge.
Sonntag früh nach Kyoto gefahren, auf den Hiyasan gegangen, Schnee oben, herrliches Wetter. Mittags wieder im Hotel, nachmittags herrliche Tempel, abends im Hotel. Wir sehr vergnügt, viel getrunken. Die hatte Humor und war tough ohne Ende.
Eine Person ist auf den Fotos aus Japan neben Marga besonders oft zu sehen. Ihr Cousin Hasso von Etzdorf.
Ich habe die ganz große Vermutung, dass die Marga von Etzdorf in ihren Cousin verknallt war.
Er ist zu dieser Zeit Attaché an der deutschen Botschaft in Tokio.
Er war einige Jahre älter als sie, dass sie auch zu ihm hochschauen konnte. Und er war ja eine blendende Erscheinung.
Es gibt nur diese Fotos. Ansonsten weiß man über ihre Beziehung nichts.
Hier sieht man es wieder. Der Hasso steht hinter der Marga. Der Hasso ist zu sehen, immer wieder. Hier. So guckt man sich nicht an, wenn man sich nicht mag.
Vielleicht hatten sie eine Affäre. Vielleicht waren sie aber auch nur sehr enge Freunde. Überhaupt ist Margas Liebesleben eine der großen Leerstellen. Sie hatte offiziell nie einen Freund. War höchstwahrscheinlich aber auch nicht lesbisch. Das Fliegen war ihr wohl einfach wichtiger als Männer. Wer mit Anfang 20 derart spektakuläre Flüge alleine vorbereitet und durchzieht, muss jeden Tag für seinen Traum kämpfen. Vor allem als Frau. Oktober 1931. Marga von Etzdorf hebt wieder ab. Zurück von Japan nach Deutschland. Kommt jedoch nur bis China. Sitzt dort wegen politischer Unruhen monatelang fest. Und dann in Bangkok das endgültige Aus. Der Motor ihrer Maschine setzt aus. Absturz aus rund 80 Metern Höhe.
Oh, ich bin ganz ordentlich auf die Schnauze geflogen, auf gut Deutsch gesagt.
Ein Foto zeigt die völlig zerstörte Maschine.
Wie waren denn nun Ihre Gefühle, als Sie abstürzten?
Sie hat schwerste Verletzungen an der Wirbelsäule. Monatelang muss sie liegen.
Haben Sie denn da nun eigentlich sich noch was denken können oder ging das alles so schnell?
Sie spielt den Absturz später runter.
Ich habe gewartet, dass es aus wäre und als es nicht aus war, bin ich ausgestiegen und habe die anderen beruhigt, die sich viel mehr aufgeregt haben wie ich.
Das ist allerdings fabelhaft. Da sieht man, wie weit wir heute mit der Selbstbeherrschung bei den jungen Damen schon vorgedrungen sind.
Doch der Absturz hinterlässt Spuren. Schlimmer als die Schmerzen ist die Schmach, es wieder nicht geschafft zu haben, in der eigenen Maschine zurückzukehren. Obwohl sie eine der besten Fliegerinnen der Welt ist. Sie will als Siegerin zurückkehren. Bis Wien reist sie mit einem Linienflieger. Für die letzten 100 Kilometer nimmt sie ein kleines Flugzeug, um alleine in Berlin anzukommen. In einem ganz besonderen Outfit. Einer Jacke und Haube aus Schlangenleder.
Es hatte so den Touch von Überheblichkeit. Das hat man ihr vorgeworfen und hat es nicht den Umständen entsprechend demütig genug empfunden.
Sie streckt den Arm für die Fotografen zur Siegerpose empor. Zum ersten Mal inszeniert sie sich selbst.
Wäre sie still und leise mit dem Verkehrsflugzeug in Berlin gelandet, dann wäre es vielleicht für die Menschen leichter zu verkraften gewesen. Ihr Tun war damals mit Arroganz aufgeladen.
Sie versucht sich damit vor allem selbst Mut zu machen. Der Absturz in Bangkok hat ihrem Ruf geschadet. Sie gilt als Pechmarie. Nicht sehr förderlich, um Sponsoren zu gewinnen. Sie braucht dringend Geld, hält fast 200 Vorträge und schafft es, die Firma Klemm zu überzeugen, ihr ein neues Flugzeug zur Verfügung zu stellen. Ihr nächster aufsehenerregender Flug soll nach Australien gehen. Der Druck ist enorm. Dieses Mal muss sie heil zurückkommen. May 27, 1933. 3.05 Uhr morgens. Start in Berlin-Staken. Bereits am nächsten Tag ein verhängnisvoller Fehler. Im heutigen Syrien steuert sie den von den Franzosen verwalteten Flughafen bei Aleppo an. Sie landet mit Rückenwind. Der Wind trägt sie über die Landebahn hinaus. Ihr Flugzeug wird beschädigt. Nicht besonders schwer, es hätte repariert werden können. Sie lässt sich von den französischen Offizieren befragen und bittet um einen Raum, weil sie sich eine halbe Stunde hinlegen will. Angeblich. Dort greift sie zu einer 9mm Maschinenpistole, zählt 5 Kugeln ab, füllt sie ins Magazin. Es ist 18.40 Uhr. Sie legt den Lauf an die linke Schläfe und drückt ab. Glatter, tödlicher Durchschuss. Sie habe mit der Scham, schon wieder eine halbe Bruchlandung hingelegt zu haben, nicht leben können. So die weit verbreitete Erklärung für ihren Selbstmord. Das ist die Geschichte, die man erzählt über Marga von Etzdorf. Jahrzehntelang. Doch dann, 70 Jahre später, nimmt diese Geschichte nochmal eine überraschende Wendung. Dank der Historikerin Evelyn Krelin. Denn sie hat einen unglaublichen Fund gemacht, der alles, was man bis dahin über den Tod von Marga von Etzdorf wusste, in Frage stellt. Evelyn Krelin hat über die frühen Pilotinnen eine spannende Dissertation geschrieben. Schneidige deutsche Mädels, so der Titel. Marga von Etzdorfs Leben beschreibt sie darin nur knapp, auf 10 von insgesamt 500 Seiten. Doch in diesem kurzen Text enthüllt sie etwas Entscheidendes. Bei ihren Recherchen im Archiv des Auswärtigen Amts hat sie eine Entdeckung gemacht, mit der sie selbst nie gerechnet hätte.
Zu der Zeit, als ich die Akten des Auswärtigen Amtes eingesehen habe, da hatte ich ja schon eine ganze Menge zu deutschen Fliegerinnen recherchiert. Und irgendwie der Selbstmord von Marga von Etzdorf war, ja, verständlich, aber hat nie richtig gesessen. Jemand, der also so optimistisch ist und so stark an sich selber glaubt, der erschießt sich also nun einfach so, weil nun, naja, ist wieder mal was schiefgegangen, jetzt ist mein Leben zu Ende, das passte irgendwie nicht, das hat also mich immer irgendwo verstört. Und dann in der Akte von Marga von Etzdorf findet sich plötzlich dieser Brief von Ernst Heimann, in dem steht also, ich gebe Ihnen die Maschinenpistole mit und 100 Patronen und eine deutsche und eine englische Gebrauchsanweisung und ich hoffe, dass Sie das also nicht zu Ihrer Verteidigung nutzen müssen, sondern dass Sie da Verkaufsverhandlungen anbahnen können und wir beteiligen Sie.
Der Brief belegt eindeutig, dass es bei Marga von Etzdorfs Flug nach Australien um mehr ging als einen erneuten Rekord aufzustellen. Dieses Mal ist sie nicht nur Pilotin, sondern auch Waffenschieberin.
Ich habe auf diesen Brief geguckt wie, ich kann es nicht glauben, was ich hier finde. Aber das erklärt mir jetzt viel besser, warum sie Selbstmord begangen hat.
1933. Die Nationalsozialisten sind erst seit wenigen Monaten an der Macht. Ernst Heimann, der Absender, war im Ersten Weltkrieg Fliegeroffizier. Nun arbeitet er für die Rüstungsfirma Hähnle und ist Kontaktmann für die NSDAP. Marga hat seinen Brief mit im Flugzeug. Auch die Maschinenpistole, mit der sie sich später umbringt. Außerdem Waffenkataloge, Preislisten.
Mir war ganz klar, Marga muss verzweifelt gewesen sein finanziell, um sich auf sowas einzulassen, um so eine Straftat zu begehen.
Den Deutschen ist nach dem Ersten Weltkrieg der Verkauf von automatischen Waffen strengstens verboten.
Sie muss auch gewusst haben, wenn die Franzosen das finden, haben die das Recht, es an die große Glocke zu hängen. Und das würde heißen, sie würde auch Ärger mit den deutschen Behörden bekommen. Und natürlich hätte es auch im schlimmsten Fall zu diplomatischen Verwicklungen zwischen Frankreich und Deutschland führen können.
Ob ihr Gefängnis gedroht hätte oder sie mit einer Geldstrafe davongekommen wäre, weiß man nicht. Sicher ist nur, es wäre mit dem Fliegen vorbei gewesen. Von keinem Sponsor hätte sie mehr Geld bekommen. Nun, da sie tot ist, bekommt sie die ganz große Anerkennung, nach der sie sich immer gesehnt hat. Aber auf eine Weise, die ihr völlig zuwider gewesen wäre. Die Nationalsozialisten machen aus ihrem Begräbnis ein Propagandafest. Sie wird im Berliner Dom aufgebahrt, inmitten eines Meers aus Blumen und Hakenkreuzen. Männer der SS und SA halten Ehrenwachen. Marga von Etzdorf gehört zu einer der vielen Pionierinnen, die die Nazis für ihren Heldenkult vereinnahmen. Dass sie Selbstmord begangen hat, wird verschwiegen. Klar gibt es Gerüchte in den Zeitungen. Doch meist heißt es, sie habe einen Unfall gehabt. Auch die Franzosen halten still, verraten nichts von der geschmuggelten Maschinenpistole. Warum, weiß man bis heute nicht. Evelyn Krillin hatte dem Auswärtigen Amt eine Kopie ihrer Doktorarbeit geschickt. Keine Reaktion. Ihre Enthüllung ist auch 15 Jahre später nur wenigen bekannt. Auf der Wikipedia-Seite über Marga von Etzdorf wird ihr Selbstmord immer noch lediglich damit erklärt, dass eine weitere Rückkehr ohne Flugzeug ihren Ruf als Fliegerin zerstört hätte. Marga von Etzdorf war keine Heldin. Sie war eine außergewöhnliche Frau, die Heldentaten vollbracht hat und Fehler beging. Den schlimmsten hat sie mit ihrem Leben gebüßt. Auf ihrem Grabstein auf dem Invalidenfriedhof in Berlin steht dieser eine Satz. Der Flug ist das Leben wert.
Für mich bleibt sie eine junge, lebenslustige Frau, die vom Traum zur Wirklichkeit eigentlich gelebt hat.
Isolde Wörderhoff schließt im Archiv des Deutschen Museums die Kisten.
Ich fände es schade, wenn man den Fokus nur auf diese Dummheit legen würde und die ganzen anderen zigtausend Kilometer, die sie einwandfrei geflogen hat, vergessen würde.
Im gesamten Nachlass gab es keinen Hinweis auf Marga von Etzdorfs Selbstmord oder den Waffenschmuggel.
Die Dummheit, dem vergebe ich ja auch nicht, das ist ja vollkommen klar. Aber ich glaube, sie ist nicht der einzige Mensch, der einen Pakt mit dem Teufel eingegangen ist.
Das war die Radiodoku mit der Reihe Abenteurerinnen. Folge 4. Die Flugpionierin Marga von Etzdorf. Geschrieben von Gabriele Pfaffenberger. Gesprochen von Katja Bürkle. Ton und Technik Susanne Harasim. Regie Rainer Schaller. Redaktion Klaus Uhrig. Bayerischer Rundfunk 2019. Neue Folgen gibt es jede Woche im Radio Doku Podcast unter bayern2.de/podcast.